请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Im Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 31. März 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Diesmal gibt es Kurzmeldungen von der vergangene Woche durchgeführten Taipei Cycle. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und mir Ilon Huang. Ke Wen-che, der ehemalige Bürgermeister von Taipei, wurde am vergangenen Donnerstag, den 26. März, zu 17 Jahre Haft wegen Korruption und Annahme von Bestechungsgeldern in 4 Fällen verurteilt. In Schlagzeilen der Woche gehen Chubi Hui und ich auf Ke's Fall ein, analysieren, warum die Richter zu diesem Urteil gekommen sind und sprechen über die Reaktionen seiner Anhänger, anderer Politiker und Fachleute. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Strack-Zimmermann fordert engere Zusammenarbeit mit Taiwan. Taiwan pausiert Reaktion auf Bezeichnungskonflikt mit Südkorea. Und Treffen zwischen KMT und Xi Jinping könnte Taiwans Interessen schaden, sagen taiwanische Beamte. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und Europa stehen in einer geopolitisch instabilen Welt vor ähnlichen Herausforderungen und sollten ihre Kooperation in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen ausbauen, sagte die europäische Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Dienstag bei einem Treffen mit Taiwans Präsident Lai Ching-te im Präsidialamt. Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments, betonte, dass Taiwan als Demokratie, wirtschaftlicher und technologischer Partner sowie wichtiger Akteur im globalen Handel von großer Bedeutung für Europa sei. Europa und Taiwan stünden für gemeinsame Herausforderungen, etwa beim Schutz kritischer Technologien und Lieferketten. Strack-Zimmermann hob hervor, dass die Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Cybersicherheit, kritische Infrastruktur und industrielle Resilienz weiter vertieft werden sollte. Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße seien direkt relevant für Europas Sicherheit und Wohlstand. Ihre Delegation unterstütze Stabilität und Dialog und lehne einseitige Änderungen des Status quo durch Zwang ab. Die 11-köpfige Delegation besucht Taiwan vom 30. März bis zum 2. April. Dies ist der erste Besuch der Gruppe seit der Aufwertung des Ausschusses zu einem ständigen Gremium im vergangenen Jahr. Präsident Lai Ching-te forderte während des Treffens eine engere Zusammenarbeit mit Europa. Lai betonte, angesichts der weltweiten Ausbreitung autoritärer Systeme sei es für Taiwan entscheidend, die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und die gesellschaftliche Resilienz zu stärken sowie Kooperationen mit gleichgesinnten Partnern zu vertiefen. So könne Frieden und Stabilität in der Region gesichert werden. Taiwan wird vorerst keine Änderungen an Südkoreas Bezeichnung in seinem E-Arrival-Card-System vornehmen, teilte der Sprecher des Außenministeriums Xiao Guangwei am Dienstag mit. Seoul hat im vergangenen Jahr Taiwans Namen in China-Taiwan geändert. Xiao erklärte, Südkorea prüfe derzeit interne administrative und technische Anpassungen, um das System für internationale Reisende zu verbessern. Taiwan hoffe, dass Südkorea die Bezeichnung korrigiere und sehe deshalb vorerst von Gegenmaßnahmen ab. Bereits Anfang März hatte Taiwan den Namen Südkoreas im eigenen Alien Residence Certificate System von Republic of Korea auf South Korea geändert. Außenminister Lin Jialong betonte, dass Diplomatie auf Gegenseitigkeit und Würde beruhe und Taiwan müsse seine Verhandlungsstrategie kontrollieren. Das für den 7. April geplante Treffen zwischen der KMT-Vorsitzenden Zheng Liwen und Chinas Präsident Xi Jinping sorgt in Taiwan für Besorgnis. Premierminister Zhou Rongtai erklärte am Dienstag, ein Besuch in China unter Bezug auf das Ein-China-Prinzip und das 1992-Konsenskonzept sei für Taiwan nachteilig. Jeglicher Kontakt müsse dem Cross-Strait-Gesetz entsprechen. Er kritisierte zudem, dass das Treffen zufällig mit Taiwans Tag der Meinungsfreiheit zusammenfällt und merkte an, dass die Reise in ein Land ohne Meinungsfreiheit führe. Verteidigungsminister Wellington Gu warnte davor, Taiwans Sicherheitsposition zu schwächen und betonte, dass die Selbstverteidigungsfähigkeit gestärkt werden müsse, um Frieden durch Stärke zu sichern. Die Kommission für Festlandangelegenheit betonte, dass die CCP den Druck auf Taiwan weiter erhöhe. Sie forderte die KMT-Delegation auf, Taiwans Souveränität, Würde und demokratische Werte zu schützen und warnte davor, ohne Regierungsgenehmigung politische Vereinbarungen mit China einzugehen. Die Kommission für Festlandangelegenheiten kündigte an, die Entwicklungen genau zu beobachten und rief Zheng dazu auf, die politische Agenda der CCP nicht zu unterstützen und keine Vereinigungsfront-Taktiken zu akzeptieren. Die Stadt Taipeh wird im Jahr 2029 den Intelligent Transportation Systems World Congress ausrichten, teilte Taipehs Stadtregierung am Montag mit. Ein Projektbüro wurde eingerichtet, um die Planung und Ressourcen zwischen den Behörden zu koordinieren. Ziel ist es, den Einsatz von künstlicher Intelligenz für bessere Verkehrssteuerung und städtische Verwaltung zu präsentieren. Der Kongress bringt Regierungsvertreter, Unternehmen und Forscher zusammen, um neue Technologien für smarte Mobilität vorzustellen. Im Fokus stehen sicherere, effizientere und nachhaltigere Transportsysteme durch den Einsatz von Daten und KI. Die Stadtregierung plant Arbeitsgruppen und regelmäßige Treffen, um den Fortschritt zu überwachen. Ressourcen sollen in smarte Verkehrsprojekte, KI-Updates und technische Besichtigungen fließen. Das Motto der Veranstaltung lautet Harmonizing an AITS World, wobei AITS für KI-gestützte intelligente Transportsysteme steht. In den 3 Jahren vor dem Kongress will Taipeh die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs priorisieren und besonders auf Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit achten, um seine Smart City-Ziele zu fördern und international zu präsentieren. Taiwanische Interessengruppen haben die jüngste Lockerung der Vorschriften zur Anstellung ausländischer Haushaltshilfen kritisiert. Das Kabinett erlaubt Haushalten mit mindestens einem Kind unter 12 Jahren nun, leichter migrantische Arbeitskräfte einzustellen. Der Generalsekretär der Taiwan Labour Front, Yang Shuwei, warnte, dass die Maßnahmen das Problem langer Arbeitszeiten verschärfen und die niedrige Geburtenrate nicht lösen werde. Er verwies auf Beispiele aus Singapur und Hongkong, wo trotz vieler Haushaltshilfen die Arbeitszeiten hoch und die Geburtenraten niedrig bleiben. Auch Wang Zhaoqing von der Child Care Policy Alliance kritisierte die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften, die oft zu Lasten der Work-Life-Balance gehe. Positiv bewertet wurde hingegen Taipehs Pilotprogramm, das Eltern kürzere Arbeitszeiten ermöglichen soll. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan haben am Dienstag stark nachgegeben, angetrieben vom Elektroniksektor, da die Marktstimmung angesichts der anhaltenden militärischen Konflikte im Nahen Osten nachließ. So schloss der TAIX heute 795,17 Punkte oder 2,45% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 31.722,99 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei gut 792 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 21 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Im Norden Taiwans war es am Dienstag überwiegend bewölkt mit vereinzelten sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Abends kam es zu immer stärker werdenden Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan war es überwiegend heiter und trocken, wobei die Tagestemperaturen im Süden bis auf 36 Grad Celsius stiegen. Im Norden erreichten Höchsttemperaturen 27 bis 30 Grad, in Zentral-Taiwan 31 bis 32 Grad und in Südtaiwan 30 bis 36 Grad. Nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 1. April 2026. Eine durchziehende Wetterfront und stärker werdende nordöstliche Winde führen im ganzen Land zu einer leichten Senkung der Temperaturen und einer Zunahme der Bewölkung, wobei es im Norden zu starken Niederschlägen kommen kann, während im Süden vereinzelt Regen fällt. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 20 bis 23 Grad, in Zentral-Taiwan 23 bis 27 Grad und in Südtaiwan 29 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 31. März 2026.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Für viele in der Fahrradbranche ist das Pre-Show-Dinner der Firmen Velo, Wellgo und Prologo ein fester Termin zum Auftakt der Taipei Cycle. Auch diesmal kamen am vergangenen Dienstag Geschäftspartner, Medien und Freunde der Marken zusammen, um den Start der Messe zu markieren, Markttrends zu diskutieren und aktuelle Schwerpunkte der Unternehmen kennenzulernen, so die Show Daily, das offizielle Messemagazin der Taipei Cycle. Salvatore Truglio, CEO von Prologo, eröffnete den Abend mit einem Rückblick auf den Wandel des Fahrrads. Über Jahrzehnte hinweg sei das Rennrad von traditionellen Elementen geprägt gewesen. Inzwischen verschmelzen jedoch alle Komponenten zu einem integrierten System. Für Prologo habe sich damit auch die Rolle des Sattels verändert. Er sei heute die zentrale Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrrad, wobei Leistung aus dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine entstehe. En Chen, CEO von Velo, stellte anschließend neue Produkte und Strategien vor. Die Entwicklung konzentriere sich auf Qualität, Nachhaltigkeit und Performance. Gleichzeitig betonte sie die globale Produktionsstruktur des Unternehmens, die eine gleichbleibende Qualität an verschiedenen Standorten sicherstelle. Zu den vorgestellten Innovationen gehörten ein ergonomischer Griff mit Vibrationsdämpfung sowie das neue Lenkerband Absortec mit hoher Stoßabsorption. Wie die Show Daily erklärte, präsentierte Velo im Bereich Nachhaltigkeit das Switch-Rail-System, das das Recycling von Sätteln erleichtert. Am Vorabend der Taipei Cycle 2026 versammelten sich Branchenvertreter zu einem Seminar, das als Realitätscheck für die aktuelle Lage der Fahrradindustrie diente. Die Veranstaltung, organisiert von Taipei Cycle gemeinsam mit der Medienagentur Shift Active, brachte Führungskräfte, Medien und Delegierte zusammen, um die zentrale Frage zu diskutieren, wie geht es nach mehreren turbulenten Jahren weiter. Simon Wang, Präsident und CEO von Taitra, beschrieb eine Branche im Wandel. Nach Phasen außergewöhnlicher Nachfrage, Lieferkettenproblemen und Marktanpassungen gehe es nun nicht mehr nur um Erholung, sondern um globale Weiterentwicklung. Lieferketten würden widerstandsfähiger gestaltet und Nachhaltigkeit sei inzwischen eine grundlegende Erwartung. Auch Robert Wu, Vorsitzender der Taiwan Bicycle Association, unterstrich die Bedeutung dieses Themas. Nachhaltigkeit sei nicht länger ein Zusatz, sondern werde zum festen Bestandteiligkeit der Geschäftslogik der Branche. Doug Baker, Chief Strategy Officer von Shift Active Media, verlagerte den Fokus auf datenbasierte Entscheidungsfindung. Anhand von Umfragen, Konsumentenanalysen und Suchtrends zeigte er, dass künftige Entscheidungen weniger auf Intuition, sondern stärker auf fundierten Daten beruhen werden. Die präsentierten Ergebnisse deuten auf eine Stabilisierung des Marktes hin. Viele Unternehmen erwarten eine konstante Entwicklung mit vorsichtigem Wachstum, auch wenn Herausforderungen wie Zölle und Preisdruck bestehen bleiben. Während die Fahrradindustrie nach stabileren Perspektiven sucht, positionierte sich die Taipei Cycle 2026 neu als Plattform für schnelle Entscheidungen statt bloßer Entdeckungen. Im Fokus standen Transparenz in der Lieferkette, überprüfbare Nachhaltigkeit und praxisnahe Validierung. Mit rund 900 Ausstellern rückte 2026 das Leitthema Cycling to Wellness in den Mittelpunkt. Ergänzt wurde es durch vier strategische Säulen: Lieferkette, Nachhaltigkeit, Innovation und Fahrradkultur. Sechs Ausstellungsbereiche deckten die gesamte Branche ab, von Komplettfahrrädern und E-Antrieben bis hin zu Zubehör und Bekleidung. Vier Themenpavillons, darunter E-Cycling und Smart Services und eine neue Zone für Verbundwerkstoffe, setzten zusätzliche Schwerpunkte. Im Vergleich zu früheren Ausgaben entwickelte sich die Messe stärker zu einem Problemlösungszentrum in einer postpandemischen Handelslandschaft. Sie bündelte die gesamte Wertschöpfungskette und setzte auf strukturierte Programme, um konkrete Geschäftsabschlüsse zu fördern. Ziel war es, aus einem Ort zum Anschauen einen Ort zum Entscheiden zu machen. Für Einkäufer bot die Messe klare Vorteile. Die gesamte asiatische Lieferkette konnte in einer Reise erschlossen werden, inklusive direkter Produktprüfung, Vergleich von Nachhaltigkeitsnachweisen und Verhandlung von Lieferbedingungen. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Qiu Bihui
und Yilong Huang. Ke Wenzhe, der ehemalige Bürgermeister von Taipeh, wurde am vergangenen Donnerstag, den 26. März, zu 17 Jahren Haft wegen Korruption und Annahme von Bestechungsgeldern in 4 Fällen verurteilt. In Schlagzeilen der Woche wollen wir heute auf Ke's Fall eingehen, analysieren, warum die Richter zu diesem Urteil gekommen sind und ein bisschen über die Reaktionen seiner Anhänger, anderer Politiker und der Fachleute sprechen. Bevor wir auf den Fall eingehen und das Urteil, stelle ich Ke Wenzhe noch mal kurz vor. Also ursprünglich war Ke Wenzhe eigentlich ein Arzt, ein Facharzt für Intensivmedizin, der 2002 seinen Doktortitel an der Nationalen Taiwan-Universität erwarb. Er wurde dann Chirurg am Universitätskrankenhaus der Nationalen Taiwan-Universität, wo er auch als Professor an der medizinischen Fakultät tätig war. Dann von 2014 bis 2022 war Ke Bürgermeister von Taipeh. 2014 kandidierte er als unabhängiger Kandidat, wobei er von der DPP unterstützt wurde, die eben unter anderem dann eben keinen eigenen Kandidaten aufstellte. Doch dann anders als 2014 unterstützte die DPP Ke bei der Bürgermeisterwahl 2018 nicht, sondern stellte stattdessen einen eigenen Kandidaten auf. Dennoch erhielt Ke erhebliche Unterstützung von Pan-Grün-Wählern, also auch Wählern, die eigentlich die DPP unterstützen würde, weil viele von ihnen dachten, dass Ke die realistische Option sei, den Kandidaten der Kuomintang zu besiegen. Tatsächlich hat Ke gewonnen, aber tatsächlich nur knapp. Ich glaube, der Kuomintang-Kandidat hatte etwas über 40% und Ke hatte auch etwas über 40%. Und den Rest aber eben ein ganz bisschen mehr als der Kuomintang-Kandidat.
Ja, etwas mehr als 3000 Stimmen.
Ja, Unterschied, okay. Und auch 2018 noch kandidierte Ke als Unabhängiger. Dann aber 2019 gründete er die Taiwanische Volkspartei und wurde dann auch ihr erster Vorsitzender. Und er erklärte, er wolle den Taiwanern eine Alternative sowohl zum von der DPP geführten grünen Lager als auch zum von der Kuomintang geführten blauen Lager bieten. Und ja, zu dieser Zeit hat sich ein immer ernster werdender Bruch mit der DPP entwickelt, was für tatsächlich bei der Diskussion um dieses Urteil noch eine Rolle spielen wird, worauf wir nachher zu sprechen kommen. Also wie gesagt, 2014 hat ihn die DPP noch unterstützt und auch lange davor hat Ke Wenzhe auch die DPP unterstützt, zum Beispiel als Chen Shui-bian Bürgermeister wurde, hier in den 90er Jahren Bürgermeister von Taipeh. Und als Chen Shui-bian dann als Präsidentschaftskandidat antrat, hat ihn Ke Wenzhe unterstützt und auch danach hat er ihn noch unterstützt. Und wie gesagt, er wurde eben von der DPP bei der Bürgermeisterschaftswahl unterstützt. Aber eben, ja, zwischen 2014 und 2018 hat sich dann eben ein Bruch zwischen den beiden Seiten entwickelt. Da wollen wir jetzt hier aber auch nicht länger darauf eingehen, was die Gründe dafür waren und so. Das würde vielleicht ein Stoff für eine andere Sendung. Aber wie gesagt, er war bis 2022 dann Bürgermeister. Dann 2024 trat er als Präsidentschaftskandidat an, als einer von drei Kandidaten eben. Lai Ching-de war von der DPP der Kandidat, Ke Wenzhe als Kandidat von der Taiwanischen Volkspartei und für die Kuomintang Hoyo-i. Immerhin, er erreichte gut über 26% der Stimmen, aber tatsächlich hat Lai Ching-de die Präsidentschaftswahl gewonnen. Im Laufe des Jahres 2024 wurde Ke dann wegen Korruption und Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt und kam schließlich dann auch in Untersuchungshaft, aus der er dann entlassen wurde, als er Ende 2025 eine Kaution von 70 Millionen Taiwan-Dollar zahlte. Soweit so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte. Ja, und wie gesagt, wurde er letzte Woche dann tatsächlich zu 17 Jahren Haft verurteilt. Würdest du ganz kurz nochmal erklären, was eigentlich die Korruptionsvorwürfe waren und weswegen er wegen Korruption oder was in welchem Fall ihm Korruption vorgeworfen wurde?
Ke Wenzhe ist eigentlich in insgesamt 10 Fälle involviert, aber bei der diesmaligen Bekanntgabe der Urteilung geht es eigentlich nur um 4 Fälle und vor allen Dingen der Fall mit dem sogenannten Core Pacific City. Er wurde angeklagt, dass er Bestechungsgelder von den Vorsitzenden des Co-Pacific Group entgegengenommen hat, sodass er dann jetzt verurteilt wurde. Aber das ist nur ein Fall und es gibt dann noch andere Fall, nämlich er sollte die politische Spende veruntreut haben. Das ist ein zweiter Fall. Und ein dritter Fall geht es darum, dass er durch eine Firma viele Souvenirs an seine Fans verkauft. Und diese Einnahme hat er wohl unrechtmäßig verwendet. Und das ist auch ein Fall. Also insgesamt 4 Fehler, aber er bekommt jetzt dann Freiheitsstrafe von 17 Jahren sowie Entzug der Bürgerrechte für 6 Jahre. Also das ist schon eine harte Strafe überhaupt für Korruption und Entgegennahmen von Bestechungsgeldern. Und vor allen Dingen noch schlimm für ihn ist, dass er jetzt nicht mehr für die nächste Präsidentschaft kandidieren darf. Also nach taiwanischem Gesetz, wenn eine mehr als 10 Jahre verurteilt wurde, selbst wenn diese juristische Verfahren noch nicht ganz zu Ende ist, verliert er schon die Möglichkeiten an den Wahlen, an den Präsidentschaftswahl teilzunehmen. Also das ist dann ein großer Schlag für ihn und für seine Partei auch, dass er nicht für den nächsten Präsidentwahl antreten. Wie viele es vielleicht wissen, seine Partei, Taiwans Volkspartei, ist eigentlich fast ein Einmannpartei und der ist fast das einzige Oberhaupt. Während er wegen des juristischen Verfahrens nicht mehr Parteivorsitzender ist, hat seine Nachfolger Huang Guozhang sein Amt übernimmt. Aber Huang Guozhang erfreut sich zwar schon manche Unterstützung, aber die Unterstützung ist ja gar nicht so breit, sodass er vielleicht auch als Präsidentkandidat aufgestellt werden könnte. Und daher, das ist natürlich eine große Krise für diese Partei. Und das wird auch so weit entwickelt, dass man früher eigentlich erwartete, dass auf der taiwanischen politischen Szene vielleicht neben den 2 traditionellen größten Parteien Kuomintang und DPP vielleicht eine dritte Partei aufkommt und die dann irgendwie den beiden größten Parteien konkurrieren könnte und als eine neue Option darstellen könnten. Aber jetzt ist schon ganz deutlich geworden, dass das nicht wahrscheinlich sein könnte. Und das ist natürlich auch ein Schlag für die taiwanische politische Entwicklung. Aber wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat eigentlich vorher für 28 Jahre Haft gefordert. Aber jetzt kam schon etwas milder raus. Das war schon einigermaßen milder, als die Staatsanwaltschaft verlangte. Aber auf der anderen Seite, wie schon gesagt haben, dass er eigentlich in insgesamt 10 Fehler involviert. Und das heißt, das bisherige Urteil ist nur ein Teil von dem Ganzen, obwohl er noch Berufung einlegen konnte und das hat wohl auch schon geplant. Mhm. Allerdings, das war noch nicht alles, weil, wie gesagt, die Ermittlungen für die weiteren 6 Fehler sind noch im Gang.
Ja, das heißt, rein theoretisch könnten noch mehr Jahre dazu kommen.
Genau, genau. Okay.
Und was ich immer gehört habe, die Leute, die ihn eben unterstützen, gibt es ja tatsächlich immer noch welche, die sagen vor allem, dass es ja eigentlich gar keine Beweise dafür gab. Weiß man, auf welcher Basis die Richter jetzt ihn verurteilt haben?
Ja, es gibt natürlich diese Verurteilschrift. Und die ist ja bekannt gegeben und jeder hat das Recht, die Schrift genau zu gucken. Allerdings hat es sich um eine sehr dicke Schrift, ich glaube nur wenige Leute, diese Schrift richtig gelesen hat. Ich denke, der hat ja eine große Wahlkampagne durchgeführt mit wenigen Leuten und er hat auch nicht viele Experten dazu eingeladen, in seine Gruppe mitzuwirken. Und es könnte sein, dass hier oder da tatsächlich kleine Fehler gibt, aber wenn viele Fehler zusammenkommen, dann wird dieser Fehler sehr groß sein. Ich weiß nicht, also viele Menschen glauben nicht, dass er tatsächlich das Geld in seine eigene Tasche gelegt hatte, aber es schließt das nicht aus, dass er irgendwo
illegal gearbeitet hat, auch wenn er es unabsichtlich gemacht hat.
Genau, das meine ich auch. Okay. Ja, das könnte wirklich sein. Das wissen die meisten Leute natürlich nicht. Hm. Auf jeden Fall, wie gesagt, er darf jetzt die Berufung einlegen. Das hatte er geplant und auch von der Staatsanwaltschaft. Die haben auch geplant, eine Berufung einzulegen. Auf jeden Fall, in den nächsten Jahren müsste er sich wohl auch immer zu dem Gericht gehen oder so. Die Ermittlung geht weiter und unter diesem Stände kann er nicht mehr für die nächste Präsidentschaftswahl antreten. Ja. Und das wäre nicht nur ein großer Verlust für ihn, sondern eigentlich auch für seine Partei oder für die taiwanische Demokratie. Also seine politische Karriere markiert wahrscheinlich jetzt schon ein Ende, obwohl er versucht, noch was zu gewinnen. Ja. Und er hat tatsächlich noch viele Unterstützer. Zum Beispiel am vergangenen Sonntag fand eine Versammlung statt, und zwar auf der Kathedralenstraße.
Also vor dem Präsidialamt. Ja.
Da kamen schon nicht wenige Leute, aber auch nicht wirklich so viele Leute. Ja. Die Organisatoren haben gesagt, von 10.000 bis 80.000.
Okay.
Aber die anderen Medien, Mensch, haben dann gesagt, maximal 8.000, vielleicht noch weniger.
Also das scheint aber jetzt auch für heftige Diskussionen, also es ist sehr gesplittet zu sein. Es ist nicht so, dass man da auf beiden Seiten oder seine Anhänger oder auch seine Gegner sagen, ja, es könnte so oder so sein, sondern die ihn unterstützen immer noch, gehört, es sind auch viele junge Leute noch dabei, die ihn unterstützen, die sagen, also das ist ein falsches Urteil und das ist politisch motiviert. Und dann eben die Leute auf der DPP-Seite, die sagen, das ist gerechtfertigt und so weiter. Das heißt also, hier scheint es auch so ein bisschen ein Fall von Polarisierung. Oder hier scheint es auch so einem Fall von Polarisierung zu kommen. Also ja, Kerwunje hat da noch mehr. Ich meine, wir haben jetzt eben den Split zwischen Kuomintang und DPP-Anhängern, was nach Aussagen einiger Leute, die ich gehört habe, eben dieser Split oder die Polarisierung scheint immer stärker zu werden. Und jetzt kommt hier noch der Fall von Kerwunje dazu. Also da scheint es auch heftig schwierig zu sein.
Ja, genau. Also nachdem das Urteil im ersten Instanz bekannt gegeben worden, haben Kerwunjes Unterstützer natürlich gesagt, das ist bloß ein politikmotiviertes juristisches Verfahren und das sei so unfair gewesen oder so. Und die DPP hatten gesagt, natürlich sollen wir die Justiz respektieren, wir nehmen alle ihre Entscheidung, das soll fair sein, wir haben eine unabhängige Justizsysteme und man soll es respektieren, das ist ein fester Anteil unserer Demokratie, so. Und von dem Blaulager, also die Kuomintang, hat wohl gemischtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob die sich heimlich darüber freuen, aber vielleicht auch im Gegenteil, weil die Kuomintang in den letzten 1-2 Jahren schon sehr eng mit der Taiwan Volkspartei zusammengearbeitet, vor allen Dingen im Parlament. Und die haben ja viele Gesetzentwürfe verabschiedet, die den Regierenden der DPP gar nicht gefallen hatte. Aber die Zusammenarbeit im Parlament war eigentlich gut. Wenn jetzt die Taiwan Volkspartei in Zukunft langsam an ihre Mitglieder verloren, könnte die Kuomintang vielleicht davon profitieren, also einige neue Mitglieder gewinnen. Allerdings, wenn die zwei Parteien in ein paar Jahren nicht mehr die absolute Mehrheit im Parlament sein könnte, das würde natürlich auch ein großer Verlust für die Opposition. Aber das weiß man jetzt nicht und viele Experten haben dann gesagt, auf jeden Fall in absehbarer Zeit werden die beiden oppositionellen Parteien weiter zusammenarbeiten, vor allen Dingen am Jahresende dieses Jahres für die regionale Wahl, die werden bestimmt zusammenarbeiten, auch für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 gemeinsame Kandidaten nominieren.
Ja, verzwickter Fall, der die Emotionen hochkochen lässt. Wir bleiben ganz ruhig hier und verabschieden uns für heute. Am Mikrofon waren
Chiu Bi Hui
und Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programms Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm heute am Dienstag, den 31. März 2026. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.